Herzlich willkommen. Sie hören Kontrafunk aktuell. Wir haben Mittwoch, den 18. März 2026. Wir beginnen unsere Sendung mit der Werbung unseres heutigen Sponsors. Und hiermit spreche ich jetzt alle Hörer aus der Industrie an, die richtig sauberes Wasser zu schätzen wissen. Das ist nämlich für die Industrie essentiell. Ob es um voll entsalztes Wasser geht, um die Nutzung von Flusswasser oder ob die vierte Reinigungsstufe in der Kläranlage nachgerüstet werden muss. Bernhard Zimmermann und seine Firma Permeat nutzen dafür den höchsten Stand der Technik, um Wasser oder Abwasser aufzubereiten, nämlich Membranfiltrationsanlagen. Dabei kommen die Verfahren Umkehrosmose, Nanofiltration oder die Ultrafiltration zum Einsatz. Und sollten Sie als Industriebetrieb eine Wartung an der Membranfiltrationsanlage benötigen oder suchen Sie einen erfahrenen Inbetriebnehmer oder wollen Sie diese Technik erproben, dann kontaktieren Sie Bernhard Zimmermann unter info@permeat.net. Als freiberuflicher Ingenieur vor Ort steht er Ihnen mit 25 Jahren Erfahrung in der Branche gerne zur Verfügung. Ich wiederhole nochmal, info@permeat.net. Und jetzt geht es los mit Kontrafunk aktuell. Vom gefeierten Impfstoffpionier zum Unternehmen im Gegenwind. BioNTech und seine Gründer Ugur Şahin und Özlem Türeci stehen für eine der steilsten Karrieren in der Pandemiezeit. Doch nach Milliardenumsätzen, politischem Rückenwind und globalem Ruhm stellen sich heute neue Fragen. Wirtschaftlich, medizinisch und persönlich. Warum ziehen sich die Gründer jetzt zurück und was bleibt von ihrem Vermächtnis? Darüber spreche ich gleich mit Dr. Jörg Schierholz, Infektiologe und Diplomchemiker. Außerdem schauen wir in den Iran. Dort sichern Revolutionsgarden und Basij-Milizen die Macht des Regimes, oft mit brutaler Härte. Wer sind diese Kräfte und wie stabil ist ihre Loyalität? Einschätzungen dazu hören wir vom Islamwissenschaftler und ehemaligen Diplomaten Dr. Alfred Schlicht. Und schließlich geht es nach Polen. Ein Präsidentenveto bringt die Nutzung von EU-Verteidigungsgeldern ins Wanken. Es gibt Streit um Souveränität, Sicherheit und Schulden. Dazu im Gespräch die polnische Journalistin Aleksandra Rybinska. Und der Kommentar des Tages kommt von Tobias Gall. Er macht sich Gedanken über Verantwortungslosigkeit als außenpolitisches Prinzip. Ich bin Gernot Danowski. Sie hören Kontrafunk aktueller Mittwoch. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Sie wurden gefeiert wie wissenschaftliche Heilsbringer. Ugur Şahin und Özlem Türeci, die Gesichter von BioNTech. Ihr Produkt, die sogenannte Corona-Impfung, wurde angepriesen als Ausweg aus der Pandemie. Ihr Unternehmen galt als deutsches Vorzeigeprojekt. Milliardenumsätze, politische Ehrungen, globale Aufmerksamkeit. Aber heute ist die Lage eine andere. Sinkende Einnahmen, kritische Debatten über Nebenwirkungen, juristische Auseinandersetzungen und jetzt der Rückzug der Gründer aus dem operativen Geschäft. Was für Ursachen hat dieser Rückzug und was bleibt vom Ruf von BioNTech und was bleibt vom politischen und medizinischen Erbe? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Jörg Schierholz, Infektiologe und Diplomchemiker. Und er hat selber Erfahrung in der Vorbereitung der Vermarktung von Impfstoffen. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag zurück.
Aus welcher Richtung kam BioNTech ursprünglich, forschungsmäßig und aus der Praxis und als was sind die eigentlich angetreten?
Also die beiden waren Forschungsgruppenleiter zur Tumorimmunologie und Tumorantigenforschung an der dritten medizinischen Klinik unter Professor Huber. Also wollten sie letztendlich mit verschiedenen Methoden, unter anderem mRNA, Krebs bekämpfen. Dafür haben sie auch Gelder bekommen, später auch über die Strüngmann-Brüder und auch über den Verkauf der ersten Firma, die sie gegründet haben, Ganymed. Eigentlich durch die Zusammenarbeit mit Pfizer oder Pfizer, das war ja ein deutscher Apotheker, 2018 hat man ein Programm aufgestellt, um mittels mRNA Grippeimpfungen zu entwickeln. Und aus dieser Grippeimpfung ist dann später relativ schnell die Impfung gegen Covid geworden. Und deswegen waren sie so schnell, weil sie schon vorbereitet waren in der Technologie, auch in dem Upscaling und eigentlich nicht von neu anfangen mussten, sondern sie waren schon in der gesamten Technologie weit drin und mussten eigentlich nur, weil man den genetischen Code wusste, auch von den Spike-Proteinen, konnten dann relativ schnell reagieren und dann dieses Produkt mit als Ärzte in den Markt bringen.
War das ein Zufall, dass es 2018 passiert ist? Weil 2 Jahre später ging es ja mit Corona und so weiter auch schon los.
Da wird viel spekuliert. Also daran sollten wir uns nicht beteiligen. Es gab ja dieses 201-Event 3 Monate vor dem Ausbruch von Corona, wo dann sehr viel spekuliert wird, ob man dann diese Corona-Pandemie als Plandemie initiiert hat. Also da sollten wir uns zurückhalten. Es sind sehr viele Unregelmäßigkeiten und Merkwürdigkeiten in dieser ganzen Geschichte vorhanden. Aber letztendlich denke ich, war es logisch, dass man auch in der Infektiologie mRNA-basierte Impfstoffe entwickelt, weil letztendlich die Herstellung am Schluss billiger ist als mit konventionellen Technologien und etwas schneller. Also das ist die Logik dahinter. Die Logik ist nicht, wir wollen jetzt mit neuen Impfstoffen Menschen umbringen und ein wunderbares neues Spektrum an Nebenwirkungen schaffen, was ja leider mit den Impfstoffen auch assoziiert ist, sondern man hat gesagt, wir haben eine neue Technologie. Wir können sehr schnell gegen neue Keime, gegen neue Viren einen entsprechend individuellen Impfstoff herstellen und das können wir auch günstiger machen. Und das ist die Logik.
BioNTech hat massiv von einem einzelnen Produkt profitiert. Welche strukturellen Folgen hat denn so eine Fokussierung für ein Unternehmen?
Also wenn Sie jetzt weiterhin im Bereich Impfstoffe arbeiten würden, würde ich sagen, hätte die Firma nur eine limitierte Zukunft. Aber man hat das Geld, also man hat ja 45 Milliarden Euro eingenommen und man hat das Geld zum Teil, übrig sind noch 17 Milliarden, auch in die Onkologie investiert. Also BioNTech stellt sich technologisch sehr, sehr breit auf. Neben der Infektiologie hat die Onkologie jetzt wieder den Fokus. Und dieses Jahr gibt es auch etliche Studien zu soliden Tumoren, also Melanom, Lungenkrebs, Darmkrebs, Kopf-Hals-Tumoren etc., die ausstehen. Und wenn diese Studien gut ausgehen, wird man dann Ende diesen Jahres oder Ende nächsten Jahres auch Zulassungsanträge stellen. Wenn man diese Zulassungsanträge stellt, muss man, und das habe ich jahrelang oder mache es immer noch gemacht, das in den Markt bringen, vorbereiten. Dafür braucht man extrem komplexe Strukturen und Erfahrung. Leute, die ihr Leben lang Forschung und Entwicklung gemacht haben, können das nicht. Die wissen das gar nicht. Die können sich das auch gar nicht vorstellen. Und das ist, denke ich, auch der rationale Grund, warum die beiden Gründer jetzt aus der operativen Ebene von BioNTech sich verabschiedet haben, wieder was Neues machen, eben innovativ. Und dass dann eben andere die Firma leiten werden, die was von der Kommerzialisierung verstehen.
Shahin und Türeci sind ja auch öffentlich sehr stark idealisiert worden. Am Ende stand dann die medienwirksame Bundesverdienstkreuzverleihung bei Bundespräsident Steinmeier. Wie ordnen Sie diese Darstellung aus wissenschaftlicher Sicht ein?
Also ich versuche mich dem Ganzen neutral zu nähern. Also Punkt 1, es ist schon eine extreme Leistung, in der kurzen Zeit ein Arzneimittel in die Zulassung und durch so eine klinische Studie zu bringen. Auch wenn wir alle wissen, dass diese Studie Mängel hatte ohne Ende, viel zu kurz war und auch die Sicherheitsaspekte nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Das wissen wir alles. Trotzdem, sowas in der Zeit zu stemmen, auch mit Hilfe von Pfizer, das war ein guter Partner, in Anführungsstrichen, also auch kommerziell gesehen, ist das eine große Leistung. Und die beiden, ich habe irgendwo gelesen, auch nach der Hochzeit sind die gleich wieder ins Labor gegangen. Also das sind wirklich engagierte Forscher. Dass diese Impfung jetzt, sie ist ja eigentlich keine klassische Impfung, sondern eine Modifizierung von Genaktivitäten. Dass diese so umstritten ist, liegt natürlich auch an der Politik. Und die Politik muss natürlich alles tun, um diese beiden zu idealisieren, weil man hat mit diesen Zwangsmaßnahmen für die Impfung ja alles richtig gemacht, so wie die damalige Bundeskanzlerin ja immer wieder versichert hat. Und das ist der Grund, warum die so idealisiert werden. Und diese Idealisierung führt auf der anderen Seite wieder auch zu Widerstand bei denjenigen, die kritischer sind und sagen, da stimmt einiges nicht, was auch nachvollziehbar ist.
BioNTech setzt jetzt stark auf Onkologie. Wie schätzen Sie da die Erfolgsaussichten dieser Strategie ein, zumal es ja offensichtliche Mängel in dieser ganzen mRNA-Technologie gibt?
da müssen wir differenzieren. Also für die Impfung von Gesunden sind die Sicherheitsrahmenbedingungen, die Arzneimittelsicherheit, viel, viel strenger, als wenn Sie bei schwerstkranken Patienten eine Substanz anwenden, die potenziell die Patienten retten kann oder das Leben deutlich verlängert. Also da sind die Sicherheitsmaßgaben nicht so strikt wie bei der Impfung. Und wenn man in die Daten reingeht, und das habe ich gemacht, also bei verschiedenen Produkten, also BNT 122, 113, dann hat man verschiedene Antikörper gekauft, Checkpoint-Inhibitoren, große Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb. Die klinischen Daten sind ganz gut und BioNTech hat eine gute Chance, mit ein, zwei, möglicherweise auch mit drei Präparaten in den nächsten Jahren, wenn die Studien gut ausgehen, die finalen Studien, auch in den Markt reinzugehen. Und deswegen ist auch der Einbruch des Aktienkurses nach der Bekanntgabe des Ausscheidens der beiden Gründer um knapp 20% wieder aufgeholt worden. Weil man sich jetzt auf die Substanz der Firma fokussiert, die Firma hat noch 17 Milliarden Euro Geld, richtig Geld, verbrennt vielleicht pro Jahr 1 Milliarde, aber die hat etliche Substanzen, die durchaus für die Zukunft und auch für die Krebskranken Hoffnung bedeuten. Also ich habe frühe Daten gesehen, zum Beispiel vom Bauchspeicheldrüsenkrebs, nur eine ganz, ganz kleine Kohorte, aber wenn da bei der Hälfte der Patienten die Krankheit stehen bleibt, dann ist das schon ein Riesenerfolg. Ich denke, da liegt die Zukunft von BioNTech ohne die beiden Gründer.
Jetzt habe ich da gewisse Störgeräusche. Wenn Sie sagen, BioNTech will zurück zur Krebsforschung, dann ist das ja genau die Forschung, die wir jetzt brauchen, um das wieder auszubügeln, was die Corona-Impfung möglicherweise angerichtet hat. Es gibt da ja Untersuchungen, so von wegen Turbokrebs und so weiter und so fort. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, wie ich jetzt mit der Situation umgehen soll. Zumal gerade die Pharmaindustrie in dieser ganzen Corona-Zeit unglaublich viel Vertrauen eingebüßt hat. Herr Dr. Schierholz, wie gehen wir damit um? Helfen Sie mir.
Wer davon ausgeht, dass da überall Gutmenschen drin sind, wie bei uns im Deutschen Bundestag oder in den Landesparlamenten, der geht fehl. Also natürlich geht es auch um Gesundheit. Es geht primär um Gesundheit. Aber alle wollen Geld verdienen. Und je mehr Geld man verdient, umso besser. Und das gilt für jede Industrie, auch für eine Industrie, die sich selber als ethisch bezeichnet. Und Sie können davon ausgehen, dass wenn diese Firma BioNTech, die also mit GeneMap zusammenarbeitet, mit Genentech und der Firma Roche, mit Regeneron, mit etlichen chinesischen Entwicklungspartnern, die unter anderem auch interessanterweise auch in Afrika, in Ruanda, eine Niederlassung aufgebaut hat, um dort in Ruanda Malaria-Impfstoffe aufzubauen, dass diese Firma möglicherweise in 10 Jahren ganz anders wahrgenommen wird, wenn sie erfolgreiche Krebsmedikamente in den Markt gebracht hat. Dann hat man vielleicht sogar diese Zwangsimpfung, dieser ja, sehr schnell in den Markt gebrachte Impfstoff vergessen. Das kann gut sein.
Welche Rolle hat der Staat, der deutsche Staat, bei dieser ganzen Geschichte gespielt? Also bei der Akquise und bei der Auftragsvergabe und beim Hineinbuttern von Geldern? Und was sollten wir in Zukunft daraus lernen?
Also so eine Gründung ist kein Zufall. Es gibt in Deutschland, aber auch in anderen Ländern überall sehr gute Forscher, die auch gerne mal gründen wollen. Aber hier haben die beiden Gründer mit dem Professor Huber jemanden gehabt, der schon gut vernetzt war und der dann eben auch an die öffentlichen Gelder herangekommen ist. Und auch an die Investorengelder von Pharmafirmen. Damit ist das ganze Ding ins Rollen gekommen. Also die erste Firma, die sie gegründet haben, die Ganymede, die hat leider kein fertiges Produkt in den Markt gebracht. Man hat es aber geschafft, die teuer zu verkaufen. Bei BioNTech wäre die Reise auch so weitergegangen, wenn nicht durch die Zusammenarbeit mit Pfizer und die Vorbereitung auf diesen Grippeimpfstoff man schnell auf Corona umgeschaltet hätte. Das war ein reiner Zufall. Ansonsten würde BioNTech jetzt Impfungen machen und sich auch auf Onkologie fokussieren, aber die 45 Milliarden hätte man halt nicht in der Tasche, sondern würde versuchen, über öffentliche Gelder, also zum Beispiel hat die Bundesrepublik dem Konzern nochmal 375 Millionen Euro gegeben für die Fertigentwicklung des Impfstoffes, obwohl er schon fertig war, und auch für die Produktionskapazitäten, das war ein Geschenk des Staates. Also da hat der Staat schon eine Rolle gespielt, aber BioNTech hätte das Geld nicht unbedingt gebraucht, weil Pfizer im Rücken ausreichend das Unternehmen finanziert hatte.
Es gibt ja Zivilklagen, die gegen BioNTech laufen, gerade wegen der Impfnebenwirkungen. egal wie die jetzt ausgehen, was sollten wir aus dieser ganzen BioNTech und Corona und vor allem Impfentwicklungsgeschichte lernen und mitnehmen?
Also der Zulassungsablauf war viel zu kurz. Die gesamte Arzneimittelsicherheit kam bei diesem ganzen Verfahren zu kurz und da sind sich alle, die in der Arzneimittelentwicklung tätig sind, eigentlich einig. Und das bleibt hoffentlich die Ausnahme. Wir brauchen eine bessere Surveillance, gerade bei neuen Technologien. Und diese modifizierte mRNA-Technologie ist ja eine neue Technologie und da muss man eben vorsichtiger sein. Dann braucht man eben auch längere Beobachtungsphasen für die Arzneimittelsicherheit. Das hat man hier nicht gemacht und man hat die Leute quasi gezwungen, sich impfen zu lassen und Impfstoffe, die auf dem konventionellen Weg erzeugt wurden. Es gibt zum Beispiel diese österreichisch-französische Firma Valneva. Die hatten einen fertigen Impfstoff, ja, basierend auf abgetöteten Coronaviren. Und die hatten auch eine Zulassungsstudie fertig. Und die Europäische Union hat es abgelehnt, diesen Impfstoff in Europa auf den Markt zu bringen, obwohl die Zulassung da war. Das ist alles sehr merkwürdig. Ich will jetzt nicht auf die Brüsseler Zentrale eingehen, auf die vergessenen SMS-Geschäftskontakte mit dieser einen Firma. Das muss alles aufgearbeitet werden, warum man sich dann bei dieser Impfung eben nur auf ein, zwei Partner fokussiert hat. Und ich hoffe, dass das Europäische Parlament versucht, da auch mehr Informationen zu bekommen.
Vom gefeierten Hoffnungsträger zum Unternehmen im Umbruch. BioNTech steht an einem Wendepunkt. Die Gründer Ugo Şahin und Özlem Türeci haben sich zurückgezogen und gehen neue Wege. Darüber sprach ich mit Dr. Jörg Schierholz. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Gern.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Wer im Iran gegen das Regime protestiert, riskiert sein Leben. Immer wieder werden Demonstrationen brutal niedergeschlagen, oft von Kräften, die weit mehr sind als nur Militär oder Polizei. Die Rede ist von den Revolutionsgarden und der Basij-Miliz. Doch wer sind diese Männer eigentlich? Woher kommen sie? Was treibt sie an? Und wie fest stehen sie wirklich hinter dem System? Darüber spreche ich jetzt mit dem Islamwissenschaftler und ehemaligen Diplomaten Dr. Alfred Schlicht. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Schlicht, wenn wir auf den Iran schauen, wer genau kämpft dort eigentlich auf Seiten des Regimes?
Sie haben schon angesprochen, die Revolutionsgarden, sie sind der eigentliche Kern der Bewegung. Sie sind diejenigen, die essentiell sind für das Regime. Sie sind eine militärische Einheit, wenn man so will. Sie sind nicht identisch mit der Armee, sondern sie sind eine Organisation per se, parallel zur Armee aufgestellt, haben ebenso wie diese Landstreitkräfte, aber auch Luftwaffe und auch Marine, also eine Parallelorganisation. Sie sind allerdings nicht normale Soldaten, die einfach rekrutiert werden oder per Wehrpflicht in die bewaffneten Kräfte kommen, sondern es sind ausgesuchte religiöse Menschen, Menschen, die dem Regime sehr nahe stehen, Menschen, die bedingungslos dem Regime verbunden sind. Das sind keine Menschen, von denen man annehmen dürfte, sie würden sich gegen das Regime stellen. Im Gegenteil, sie sind das Regime.
Wie hat sich diese Doppelstruktur aus Militär und dieser ideologischen Klerikertruppe, sage ich jetzt mal, historisch eigentlich entwickelt?
Es war von Anfang an wichtig für die Mullahs, für das Regime des Gottesstaates in Iran, Menschen zu haben in ihren Streitkräften, die bedingungslos gehorsam und bedingungslos gläubig waren und die ihnen bedingungslos gefolgt sind. Das war von Anfang an ganz wichtig, denn die Armee war das ja nicht. Das war ja eine Armee, die kam vom Schah her. Das war eine ganz normale Berufsarmee, wenn man so will. Und die allein genügte nicht, um so einen Staat einzurichten. Man brauchte Leute, die ideologisch 100% sicher sind. Und das waren die Revolutionsgarden.
Aus welchen gesellschaftlichen Schichten rekrutieren sich diese Einheiten? Heute vor allem?
Die rekrutieren sich aus allen gesellschaftlichen Schichten, nicht nur aus den traditionell religiösen, sondern wirklich aus allen gesellschaftlichen Schichten. Wobei natürlich die Frage ist, wer ist das? Das kann man heutzutage sagen, dass es viele Menschen gibt, die noch mit dem Regime verbunden sind. Und zwar nicht nur, weil sie überzeugt sind, sondern weil sie auch Interessen mit dem Regime verbunden haben. Und es wäre für diese Leute sehr schwierig, wenn das Regime stürzen würde. Denn sie sind in ihren Interessen mit dem Regime sehr eng verbunden, haben ihre normalen zivilen Existenzen auch verdankt der Zusammenarbeit mit dem Regime.
Also welche Motive bewegen dann junge Menschen dazu? Nicht nur junge Menschen, das ist ja wahrscheinlich für jedes Alter, sich den Revolutionsgarden oder der Basij anzuschließen.
Das sind ja nur 150 bis 200.000 Menschen, die Mitglieder der Revolutionsgarden. Das heißt, es sind Überzeugungstäter in aller Regel. Es sind Menschen, die davon überzeugt sind, und es sind Menschen, die auch was zu verlieren haben. Das gehört zusammen. Diese Mitglieder der Revolutionsgarden haben ja nicht nur militärische Funktionen, sondern die haben ja auch vom Regime Möglichkeiten bekommen, sich zu entwickeln. Die haben ja gute Jobs, die haben Einkommen, Geschäftsmöglichkeiten. Die bekommen Chancen, die andere eben nicht bekommen. Also macht es durchaus auch materiell Sinn, dieser Organisation anzugehören. Sie haben jetzt schon ein Stichwort genannt, Basij-Miliz. Das ist nochmal was anderes. Das ist eine Miliz, die in die Tiefe gehen soll. Das ist eine Miliz, die das Volk als solches mobilisieren soll. Das ist eine Miliz, die in erster Linie aus Menschen der unteren Schichten besteht und die deshalb eben auch eine ganz andere Größe und Dimension und Mitgliederzahl hat. Das sind Organisationen, die eigentlich zu den Revolutionsgarden gehören, aber doch noch ein Eigenleben entwickelt haben. Es geht ja im Iran auch darum, die Menschen zu motivieren und zu mobilisieren. Basij heißt ja Mobilisierung, und genau das soll diese Organisation machen. Sie soll die Menschen auch in der Tiefe der Gesellschaft, auch Menschen, die nicht so gut ausgebildet sind, ins religiöse Lager bringen, soll sie dort aber auch nützlich machen. Und das ist auch geschehen schon vor über 30 Jahren, schon in den 80er Jahren. Das ist eine sehr problematische Entwicklung. Man hat damals diese Basij-Menschen, also einfache Menschen, Analphabeten, Kinder, alte Leute, genommen und als Kanonenfutter den Irakis entgegengeschickt. Man hat sie in die Minenfelder geschickt, als menschliche Minenräumer. Das war wirklich sehr unerfreulich und sehr blutig, und die haben sehr hohe Verluste gehabt. Aber auch hier ist es so, man bietet denen materielle Anreize. Man gibt ihnen Chancen, etwas zu werden. Man gibt ihnen Chancen, sich wirtschaftlich zu entfalten. Sowohl bei den Revolutionsgarden als auch bei den Basij möchte man ja, dass die ja nicht eine eigene politische Identität entwickeln. Die sollen zum System gehören und innerhalb des Systems funktionieren. Die sollen nicht in irgendeiner Weise politische Ideen entwickeln, die unter Umständen dann vielleicht von denen der Führung abweichen. Und deshalb hat man ihnen sowohl den Revolutionsgarden als auch den Basij wirtschaftliche Anreize und wirtschaftliche Perspektiven eröffnet. Und das nützen sie aus, und davon profitieren sie auch. Man hat Kindersoldaten in die Basij reingepresst, und man hat die Gesellschaft intern durch die Basij überprüfen und unterdrücken lassen. Also das ist ein ganz perfides System der Repression und der gegenseitigen Bespitzelung und erinnert an schlimmste Zeiten in Europa und in Deutschland und in Russland.
Welchen militärischen Wert haben denn sowohl die Revolutions- als auch die Basij-Garden?
Die Revolutionsgarden haben vor allem den Wert, dass sie eben sehr motiviert sind, sehr dem Regime verbunden und bereit sind, für das Regime sich extrem einzusetzen. Das sind keine Lauen, sondern das sind die eigentlichen Kerntruppen des Regimes. Die Basij haben den Vorteil, dass sie eben wenig Ahnung haben. Das sind unbedarfte Menschen, die kann man manipulieren und die kann man in den Tod schicken. Und die sind vor allem sehr viele. In den schlimmsten Zeiten gab es eine zweistellige Millionenzahl von Basij. Jetzt sind es vielleicht nach Annahmen von Experten noch eine 500.000. Das ist auch noch viel, 500.000. Diese Leute sind allein durch ihre Menge schon in der Lage, militärisch zu wirken. Die werden ja auch nicht nur militärisch eingesetzt, sondern die werden ja auch gegen Demonstranten eingesetzt. Die sind bereit zu jeder Brutalität. Es gab Situationen, da waren die Revolutionsgarden und ihre Führer nicht mehr bereit mitzumachen. Da sagten die Führer der Revolutionsgarden, wir lassen nicht auf unbewaffnete Schulkinder schießen. Und die Polizeiführer sagt dasselbe. Dann schickte man die Basij, und die haben keinerlei Probleme. Wenn man denen sagt, bringt die um, dann bringen die um. Die riskieren auch ihr eigenes Leben. Und das ist etwas, was direkt Angst machen könnte.
Wie fragil ist denn dieses System? Kann vielleicht die Revolutionsgarde einen eigenen Staat im Staate bilden, der sich auch irgendwann mal gegen das Mullah-Regime wenden könnte, wenn die Interessen da zu weit auseinandergehen?
Das könnte sie vielleicht, aber es ist sehr die Frage, ob sie das tut. Denn das Ganze ist ja nicht eine normale politische Ideologie, sondern das ist ja, wie gesagt, eine Religion. Das sind Leute, die glauben wirklich an das. Und die glauben auch, dass die Mullahs eben in besonderer Weise religiös autorisiert sind, diesen Staat zu führen. Da müsste schon sehr viel passieren, dass die Revolutionsgarden sich gegen ihre eigene Führung wenden. Und bei den Basij ist es ja mindestens so schlimm, denn das sind ja noch Menschen, die wenig Bildung haben und wenig Chancen im Leben und die dadurch, dass sie eben bei den Basij sind, diese Chancen bekommen. Und die sind eben auf Gedeih und Verderb mit dem Regime verbunden, sind eben durchaus noch radikaler und skrupelloser als die Revolutionsgarden.
Welche Wirkung hat das alles auf die Bevölkerung, wenn potenziell jeder Nachbar Teil dieses Systems sein könnte, der einen entweder anschwärzt oder möglicherweise auf der anderen Seite der Proteste ist und dann nicht nur eine Eisenstange schwingt, sondern vielleicht sogar auf einen schießt?
Das ist halt wie in der DDR und in Sowjetrussland und in der Nazizeit bei uns. Das sind Situationen, wo man Angst hat und wo man sich sehr zurückhält und wo man nicht bereit ist, für sehr wenig schon sein Leben aufs Spiel zu setzen. Denn das kann sehr schnell gehen in Iran, dass man das nicht überlebt. Die Leute sind deshalb sehr, sehr ängstlich. Vor allem jetzt, seitdem, was zu Beginn des Jahres passiert ist. Die Niederschlagung der Demonstrationen, die war so brutal, dass die Leute sehen, was auf sie zukommt, wenn sie wieder auf die Straße gehen. Das ist ja nicht so wie bei uns, wenn man Demonstration macht, sondern das ist wirklich lebensgefährlich.
Das heißt, aus Sicht des Mullah-Regimes ist das letztendlich die Lebensversicherung, an die man auch nicht so richtig rankommt. Oder, frage ich Sie mal, nutzt sich vielleicht auch dieses Basij-System irgendwann einmal ab? Sind auch da die Reserven aufgebraucht oder die Motivation?
Diese Angriffe, die sehen wir im Fernsehen, aber die sind ja für das iranische Volk jetzt nicht so vital und so existenziell, sondern das sind Angriffe auf spezifische Ziele. Da ist es nicht so, dass wie damals in Deutschland mit den Bomben der Amerikaner und Briten das ganze Land in Mitleidenschaft gezogen wird, sondern das sind durchaus noch erträgliche Zustände, die dort herrschen. Man hat ja am sogenannten Al-Quds-Tag, der vor kurzem war, also am Jerusalem-Tag, viele Menschen auf den Straßen gesehen, die das gefeiert haben. Die haben zwar gesehen, dass in ein paar Kilometern Entfernung in einem anderen Stadtteil die israelischen und amerikanischen Raketen niedergehen, aber die hat das nicht weiter gestört. Das ist einfach ein Teil der neuen Realität. Und da, glaube ich, ist noch viel Spielraum drin. Da muss noch viel passieren, bis die Revolutionsgarden oder die Basij oder beide oder die Bevölkerung sich gegen das Regime und seine äußerste Brutalität auflehnen und wehren.
Was für Hoffnung können Sie denn von außen denjenigen geben, die das Ganze beobachten? Also was ist der Schwachpunkt?
Der Schwachpunkt ist, dass, wie Sie schon angedeutet haben, irgendwann mal das Ganze kippen kann, dass irgendwann mal der Leidensdruck so groß wird, dass diese Leute nicht mehr mitmachen. Denn das iranische Volk, das muss man bedenken, ist ja sehr groß. Das sind über 90 Millionen. Und wenn man als Mullah-Regime auf einmal zig Millionen gegen sich hat, dann wird es schon unangenehm. Das hat man ja damals gesehen beim Schah, der wurde ja auch hinweggefegt sozusagen.
Wenn von außen, wie zum Beispiel durch die USA oder Israel, gezielt Führungspersonen ausgeschaltet werden, welche Auswirkungen hat das dann auf diese Strukturen eigentlich?
Das hat weniger Auswirkungen, als man sich vielleicht denkt. Da wird ein langjähriger Revolutionsführer, ein uralter Mann, getötet. Mein Gott, ja, das ist ein Schlag für die Leute, die in dem auch ein Symbol sahen. Aber der ist ersetzbar. Und das gilt für die meisten in diesem Haufen. Die haben sich daran gewöhnt, dass es solche Dinge gibt. Und zwar schon vor Jahren, als vor 5 Jahren der General Soleimani von den Amerikanern liquidiert wurde. Der hatte ikonischen Charakter. Das war der Chef der legendären Al-Quds-Brigade. Den haben die Amerikaner getötet. Und das hat das Land sehr erschüttert, aber dadurch haben sie sich eingeübt. Sie haben gemerkt, es können einzelne hoch angesehene, hoch renommierte Führer ausgeschaltet werden und trotzdem geht es weiter. So ist das bei jedem Schlag, der gegen Einzelpersonen und gegen die Führungsriege geführt wird. Dass das natürlich nicht immer so weitergehen kann, dass irgendwann mal auch die Führer erschöpft sind, ist eine andere Frage. Das müsste aber erst kommen. Das ist im Moment noch nicht der Fall.
Und wenn Sie jetzt von außen drauf schauen, ist das etwas, was das Regime noch länger durchhalten kann? Oder nützt das tatsächlich der revolutionären Sache und der Idee und dem Wunsch, das Mullah-Regime loszuwerden?
Die Gefahr für das Regime ist, dass das Regime nicht mehr genug Waffen hat und nicht mehr genug Raketen und nicht nachkommt mit dem Bau von Drohnen. Das ist natürlich eine gewisse Gefahr. Einen Regimewechsel durch Beschüsse von außen, das ist naiv. Das wissen die Amerikaner auch. Darum gab es ja gleich am Anfang dieser Militäraktion eine Rede des Präsidenten Trump, in der er sagte, ja, jetzt müsste das Volk aufstehen und auf die Straße gehen. Man wollte praktisch eine Art neue Revolution von innen invozieren, aufrufen, in Gang setzen. Aber das ging natürlich nicht. Und das hätte man auch wissen können von vornherein. Es war nur damals sehr deutlich zu sehen, wie er das in seiner Rede beabsichtigte. Denn natürlich wissen die Amerikaner auch, dass man mit solchen Militärschlägen keinen Regimewechsel herbeiführen kann. Der muss von innen kommen und der kommt eben nicht von innen, weil die Iraner Todesangst haben.
Ohne dass wir jetzt zu sehr ins Militärische hineinkippen, von amerikanischer Seite ist auch immer wieder die Rede davon, dass jetzt Drohnen eingesetzt werden, um genau diese Checkpoints oder genau diese Ansammlungen von Basij oder den Revolutionsgarden eben zu zerschlagen und dieses Rückgrat des Mullah-Regimes mehr oder weniger zu zerbrechen. Ist das realistisch oder kann das Regime dem viel zu leicht ausweichen?
Ohne dass ich eine militärische Expertise hätte, ich fürchte, das ist zu optimistisch. Ich fürchte, das System dort kann diese Leute dezentralisieren und hat Möglichkeiten, die so zu zerstreuen, dass es keine großen Ansammlungen gibt. Die müssen ja nicht in ihrem Hauptquartier sitzen. Die Führung dort hat Fehler gemacht, dass der Revolutionsführer Khamenei in seinem Haus war und dort getötet werden konnte, war ja doch ein schwerer Fehler des Regimes.
Die Revolutionsgarden und die Basij-Miliz sind also weit mehr als nur Sicherheitskräfte. Sie sind ein eng verzahntes Machtinstrument, tief verwurzelt in der Gesellschaft, in der Wirtschaft und der Politik des Iran. Genau darüber habe ich mit dem Islamwissenschaftler und ehemaligen Diplomaten Alfred Schlicht gesprochen. Danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. In Polen gab es letzte Woche ein Veto mit Signalwirkung für ganz Europa. Polens Präsident Karol Nawrocki hat ein Gesetz gestoppt, das den Zugriff auf rund 44 Milliarden Euro aus einem EU-Verteidigungsprogramm regeln sollte. Es ging dabei um die konkrete Umsetzung, also darum, wie Polen diese Mittel abrufen und einsetzen kann. Nawrocki begründet sein Veto mit Sorgen vor zu großer Abhängigkeit von Brüssel und langfristiger Verschuldung. Die Regierung von Donald Tusk dagegen sieht darin ein Risiko für die Sicherheit und versucht jetzt, die EU-Mittel trotzdem zu nutzen. Der Konflikt zeigt, in zentralen Fragen der Sicherheitspolitik spricht Polen aktuell nicht mit einer Stimme und das hat auch Folgen für die gesamte EU. Darüber spreche ich jetzt mit der polnischen Journalistin Aleksandra Rybinska. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Frau Rybinska, dieses Gesetz sollte eigentlich regeln, wie Polen die EU-Verteidigungskredite praktisch nutzen kann. Was bedeutet dieses Veto von Nawrocki jetzt ganz konkret für Polen, aber auch für die EU?
Ja, also für Polen bedeutet das erst einmal, dass diese Gesetzesvorlage nun mal nicht eintrifft. Das heißt, sie ist vom Präsidenten abgelehnt worden. Er wird sie nicht unterschreiben. Das bedeutet, dass die Regierung, was sie angekündigt hat, jetzt versuchen wird, diese Mittel, diese Kredite trotzdem aufzunehmen, wobei noch nicht sicher ist, wie das geschehen soll, da man bestimmte Einschränkungen, die Regierung bestimmte Einschränkungen hat. Das heißt, ohne eine Einwilligung des Parlaments und des Präsidenten, also ohne eine gültige Gesetzesvorlage, ist so eine Kreditaufnahme ziemlich riskant. Die Idee ist, dass der Finanzminister Andrzej Domański und der Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz nun nach Brüssel fahren sollen und sie sollen persönlich diese Kredite unterschreiben. Was natürlich bedeutet, dass sie auch die Folgen auf sich nehmen. Und da ist natürlich auf Seiten der Opposition, also der Rechte und Gerechtigkeit, von persönlicher Verantwortung die Rede und der Tatsache, dass dann diese beiden Minister und der Premierminister selbst für alle Folgen dann auch persönlich sozusagen verantwortlich sein werden, bis hin zu einer strafrechtlichen Verantwortung, wenn es dort zu irgendwelchen Unregelmäßigkeiten kommt, wenn diese Kredite zurückgezahlt werden müssen. Das sind 44 Milliarden Euro. Das ist der größte Kredit im Rahmen dieses Safe-Mechanismus. Ich glaube, wir nehmen einen größeren Kredit auf als 6 andere EU-Länder zusammengenommen. Deutschland nimmt ja in diesem Programm gar nicht teil. Viele Länder sind da, also Schweden nimmt daran nicht teil. Und jetzt ist natürlich die Regierung also fest entschlossen, diesen Kredit aufzunehmen, trotz des Vetos des Präsidenten. Das ist der aktuelle Stand. Was jetzt weiter geschehen wird, wissen wir erst einmal nicht. Aber der Plan ist, diese beiden Minister, es soll also ein Vertrag geschlossen werden zwischen Brüssel und Polen und es soll dann dieser Kredit trotzdem aufgenommen werden. Und es ist natürlich auch die Frage, ob er im vollen Umfang dann Polen auch zufällt oder nur ein Teil. Das ist alles noch offen.
Wenn die Herrschaften schon persönlich die Verantwortung dafür übernehmen, dann scheint ihnen die Sache sehr, sehr wichtig zu sein. Was sollte denn von diesen 44 Milliarden finanziert werden, das so drängend ist?
Das wissen wir nicht. Das ist ja einer der Gründe, warum der Präsident sich zu einem Veto entschlossen hat. Wir kennen die Liste nicht, ist nicht veröffentlicht worden, sie ist nicht zugänglich gemacht worden. Was genau im Rahmen dieses Safe-Mechanismus von diesen 44 Milliarden Euro finanziert werden soll? Dazu ist der Zeitrahmen sehr, sehr knapp. Das heißt, bis Mai, spätestens bis Mitte Mai, müsste die Regierung eine ganz genaue Liste vorstellen von Verteidigungsvorhaben. Das heißt, was genau für Ausrüstung wo hergestellt, wo gekauft werden soll. Das ist ein sehr enger Zeitrahmen. Normalerweise plant man sowas wie über Jahre hinweg. Das hat den Präsidenten gestört. Und dann ist natürlich noch die Frage, ob eigentlich die Regierung nicht vorhatte. Und es scheint so zu sein, weil sie ja so sehr darauf drängt, diesen Kredit aufzunehmen, es hier so sehr daran liegt, dass ein Teil zumindest dieses Geldes bereits existierende Verteidigungsausgaben abdecken sollte. Das heißt, wir haben ein riesiges Haushaltsloch, das wird jeden Tag größer. Die Bürgerplattform, seit sie mit ihren Koalitionspartnern regiert, hat Polen unglaublich verschuldet. Das heißt, wir werden wahrscheinlich jetzt bei 75% Staatsschulden des Bruttoinlandsprodukts ankommen. Manche Experten sagen, es werden 100% nächstes Jahr. Und das ist also ein unglaublicher Sprung. Wir sind ja bei 7% Defizit, 7% des Bruttoinlandsprodukts. Eigentlich verletzen wir jetzt schon die Defizitregeln der EU. Man gewinnt schon so den Eindruck, dass dieses Geld zumindest zum Teil das Loch im Verteidigungshaushalt abdecken sollte. Und deswegen liegt der Regierung so viel daran. Der Präsident aber argumentiert, wir wissen nicht, wofür das ausgegeben wird. Das ist nicht konkret von der Regierung vorgestellt worden. Wir können nicht einfach das Haushaltsloch damit stopfen. Und zum Zweiten hat außer der Regierung niemand Kontrolle darüber, wo das Geld dann reingeschmissen wird sozusagen. Der Präsident fand das alles sehr fraglich. Dazu ist es ein Kredit über 45 Jahre. Das heißt, wir werden den bis 2070 abzahlen. Das sind Generationen von Polen. Die Zinsen sind heute 3-4%. Wir wissen nicht, wie sie in der Zukunft aussehen werden. Das heißt, alleine die Zinsen werden nochmal das Doppelte dieser Summe zumindest betragen. Dazu kommt noch die Tatsache, dass es einen Rechtsstaatsmechanismus in diesem Safe-Programm gibt. Das heißt, wir haben bereits Erfahrungen mit dem Corona-Fonds. Der wurde der PiS-Regierung komplett gestoppt. Die Auszahlung wurde gestoppt, weil Brüssel die PiS-Regierung nicht gefiel. Und sobald Donald Tusk an die Macht kam, wurde das Geld sofort freigegeben, obwohl sich in dem Justizwesen, der Reform des Justiz, nichts geändert hat. Da wurde nichts nachgebessert, nichts verbessert, nichts geändert. Das Geld wurde trotzdem freigegeben. Wir haben also bereits die Erfahrung, dass es eine Art politisches Instrument ist. Und wir möchten wirklich nicht, der Präsident zumindest argumentiert, er möchte nicht, dass in einem so wichtigen Bereich wie unsere Verteidigungspolitik, wo wir doch Russland haben, ja, das mit der Ukraine-Krieg führt, dass dort so ein Mechanismus eingeführt, ein Rechtsstaatlichkeitsmechanismus. Und wenn jetzt die Wahlen sind in 2027 und da kommt wieder eine Regierung von Rechtsparteien, dass dann die Kommission mit demselben Argument wie beim Corona-Fonds uns diesen Kredit stoppt. Das heißt, wir müssen ihn zurückzahlen, wir zahlen die Zinsen, aber wir bekommen das Geld nicht. Und dass das als politisches Druckmittel genutzt wird. Das alles sind Argumente des Präsidenten, weshalb er dieses Veto eingelegt hat.
Das heißt, es ist schon ein sehr ungewöhnlicher Vorgang in Polen. Darüber spricht man auch und das wird aktuell in der Tagespolitik auch sehr hochgehängt?
Ja, das ist eigentlich das Hauptthema im Augenblick. Und das ist ein sehr großer Streit drumherum entbrannt. Vor allem, weil Donald Tusk, unser Premierminister, nun wirklich hohe Töne anschlägt. Also er spricht vom Polexit. Er sagt, entweder wir nehmen dieses Geld, wir nehmen diesen Kredit auf, oder das heißt, dass die Recht und Gerechtigkeit und all die anderen konservativen Parteien eigentlich mental schon bei einem Exit, bei einem Pol-Exit angelangt sind. Das heißt, sie wollen raus aus der EU. Darüber spricht bei der Opposition aber niemand. Das ist überhaupt, wird von niemandem thematisiert. Das ist also einfach eine Art von, man kann sagen, rhetorische Erpressung, die der Premierminister da führt. Er sagt, entweder wir nehmen das Geld oder wir sind gleich raus aus der EU.
Ist das ein normaler Schritt, auch so verbal vorzugehen und in der Kommunikation? Oder würden Sie sagen, dass da schon, was die Eskalationsstufen angeht, eine neue Ebene betreten wurde? Oder ist das nichts Ungewöhnliches?
Also den Polexit, den hatten wir schon als Thema. Also das wird immer wieder von der Bürgerplattform thematisiert, sobald sie also Widerstand antrifft. Und vorher war es Andrzej Duda, der Präsident. Jedes Mal kam das Thema auf. Das ist also nichts Neues. Was neu ist, ist der Tonfall. Also der Premierminister hat einige Fabriken besucht in Polen in den letzten Wochen, die für die Armee produzieren. Und er machte dann so kurze Videos für TikTok und so weiter. Und da sagte er, also alle, die jetzt diesen Safe-Mechanismus nicht wollen, das sind Idioten. Und das sind sozusagen Sakute UB, wie er das genannt hat, also als Vollpfosten.
Warum dieser ganze intransparente Vorgang? Warum dieses auf die Tube drücken und dieses Beschleunigen seitens Tusk und Co.? Also was weiß er, was alle anderen nicht wissen, warum es unbedingt so notwendig ist, diese 44 Milliarden Euro in Anspruch zu nehmen?
Ich glaube, er weiß, dass wahrscheinlich es Probleme geben wird mit unserem Verteidigungshaushalt. Das heißt, aufgrund der wachsenden Verschuldung wird es Probleme geben wahrscheinlich. Unsere 5%, wir haben uns ja dieses Ziel gesetzt, 5% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Und damit wird es wahrscheinlich Schwierigkeiten geben. Das ist das eine. Das andere, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Also ich kann Ihnen die Theorie vorstellen, die die Opposition aufgestellt hat, die Recht und Gerechtigkeit behauptet, Donald Tusk habe sich zu irgendetwas verpflichtet, auf europäischer Ebene, entweder gegenüber Brüssel, Berlin und Paris. Jedenfalls, er hat sich verpflichtet, dass er diesen Mechanismus durchzieht, dass Polen dieses Programm annehmen wird. Er hat sich fest verpflichtet und jetzt ist er gezwungen, das zu realisieren, obwohl der Präsident sein Veto eingelegt hat. Also er sei unter Druck von Seiten Brüssel und deswegen agiert er auf diese Art und Weise und schraubt hier diese Emotionen hoch. Es gab ja 2 Demonstrationen in den letzten Tagen. Eine, die zur Unterstützung des Präsidenten vor dem Präsidentenpalast, also für das Veto, und eine zweite gegen das Veto, wo auch Tausende von Menschen sich versammelt haben, die also geschrien haben, ich will Panzer, ich will Flugzeuge und so weiter und so fort. Und die hatten Fahnen der Europäischen Union. Also man sieht, das wird wirklich emotional hochgespielt. Da stehen Bürger gegen Bürger, die, die dafür sind und die, die dagegen sind. Also es ist schon im Augenblick ein sehr heißes Thema. Und der Präsident hat ja einen eigenen Gegenvorschlag unterbreitet.
Auf den wollte ich jetzt auch noch mal ganz kurz eingehen. Es gibt einen Plan B. Die Regierung versucht nämlich selber einen Weg zu finden, die Mittel trotzdem zu nutzen. Wie wollen die das machen? Und welche Bedeutung hat das für die Zusammenarbeit auch mit der Europäischen Union?
Also sie wollen diesen Kredit aufnehmen auf dieselbe Art und Weise wie bislang die Verteidigungsausgaben finanziert wurden oder die Einkäufe finanziert wurden in den USA und in Südkorea. Da gibt es bereits entsprechende Gesetzesvorlagen, die müssen nicht mehr verabschiedet werden. Und offensichtlich wollen sie es versuchen, über diese bereits existierenden Mechanismen diesen Kredit aufzunehmen und auf diese Art und Weise diese 44 Milliarden praktisch zu verplanen. Der Präsident hat einen Gegenvorschlag eingelegt, also es heißt Safe Null. Ja, zero. Das heißt, keine Zinsen, keine Verschuldung. Diese 44 Milliarden Euro will er zusammen mit dem Präsidenten der polnischen Nationalbank, Adam Glapiński, über Goldverkäufe finanzieren. Das heißt, Polen hat erhebliche Goldreserven. Der Vorsitzende Glapiński über die letzten Jahre hat unglaublich viel Gold eingekauft. Und da gibt es also einen Mechanismus, den sie vorgeschlagen haben, wie sie dieses Gold verkaufen, dann wieder zurückkaufen. Also Manipulationen auf dem Goldmarkt. Und sie sagen, sie haben genügend Reserven, um locker diese Finanzierung aufzubringen, worauf Donald Tusk reagiert hat, ja, wenn ihr so viel Geld habt, dann gebt es mir einfach. Aber wir nehmen trotzdem das Safe. Aber wenn ihr so viel Geld habt, dann könnt ihr mir das ja einfach geben. So sieht die Diskussion aus. Und ich glaube, es hat auch der Präsident eine entsprechende Gesetzesvorlage eingebracht ins Parlament, denn der Präsident darf das. Also er hat diese Prärogative in unserer Verfassung. Und er hat also diesen Mechanismus in ein Gesetz formuliert und hat das eingebracht. Und es ist sofort in die sogenannte Parlamentsgefriertruhe geworfen worden. Denn der Vorsitzende des Sejm, des Parlaments, Wojciech Tarzaste, ein Linkspolitiker, ist dafür bekannt, dass er gesagt hat, was immer der Präsident vorschlägt, interessiert mich nicht, das wird sofort eingefroren. Wir werden nicht über diese Gesetzesvorschläge des Präsidenten debattieren. Also so sieht der Konflikt aus zwischen der Regierung. Die Linke ist ein Teil der Koalitionsregierung zwischen dem Präsidenten und der Regierung. So sieht das aus.
Kann denn Tusk über diese ganze Geschichte stolpern politisch?
Das kann er natürlich. Wir haben bereits die Erfahrung gemacht, aber da ist nämlich noch ein Verdacht vorhanden. Das heißt, dieser Corona-Fonds, Als er dann nun endlich ausgezahlt wurde, ist zufällig, weil die Ministerin, die für diese europäischen Fonds verantwortlich ist, einen Konflikt hatte in der Regierung, ist an die Medien Information geflossen, wofür dieses Geld vom Corona-Fonds ausgegeben wurde. Und unter anderem haben etliche Abgeordnete der Bürgerplattform, deren Ehefrauen zum Beispiel Hotels haben oder irgendwelche Freizeitparks, die haben sich Yachten gekauft, die haben sich weitere Hotels gekauft von diesem Corona-Fonds. Unglaublich viele mit der Bürgerplattform irgendwie verbundene Personen oder selbst Abgeordnete der Bürgerplattform. Wir haben einen, der ist Millionär und der hat sich 4 Yachten gekauft von diesem Corona-Fonds. Das ist natürlich an die Öffentlichkeit gekommen und die Polen waren unglaublich sauer. Und es liegt natürlich jetzt hier der Verdacht nahe, da in diesem Paket, in diesem 44-Milliarden-Paket, sind auch etliche Milliarden für Promotion vorgesehen, für Werbung für dieses Programm. 9 Milliarden Zloty. Das heißt, da liegt wieder der Verdacht nahe, dass irgendwer sich daran bereichern wird und dass es unglaublich viele Affären geben wird, die aus diesem ganzen Vorgang hervorgehen werden, so wie es beim Corona-Fonds war. Und das ist natürlich ein weiterer Gegenstand der Diskussion, wo auch viele Polen, 60% der Polen, wir sehen das ja in Umfragen, sind Umfragen gemacht worden, sind für das Veto des Präsidenten. Also sie stehen ihm skeptisch gegenüber, weil sie eben bereits die Erfahrung haben, wie mit diesen EU-Geldern umgegangen wird. Und das in diesem Fall ist ja kein Geschenk, sondern es ist ein Kredit.
Sagt die polnische Journalistin Aleksandra Rybinska. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Liebe Hörer, Sie kriegen das sicherlich mit. In der internationalen Politik zeigt sich ja gerade wieder, wie unterschiedlich Staaten auf Krisen reagieren und was das über ihr Selbstverständnis verrät. Während manche Regierungen strategisch handeln und ihre Verantwortung auf der Weltbühne aktiv wahrnehmen, tut sich Deutschland nach wie vor schwer mit einer klaren außenpolitischen Linie. Die amerikanisch-israelische Intervention gegen den Iran ist dafür ein aktuelles Beispiel. Was sagt das über den Zustand der deutschen Außenpolitik aus und warum fällt sie immer wieder in alte Muster zurück? Im Kommentar des Tages zu diesem Thema hat Tobias Gall.
Die deutsche Außenpolitik scheitert mal wieder an einer Bewährungsprobe. Während andere Staaten sichtbar zwischen eigenen Interessen und internationaler Verantwortung abwägen, scheint Deutschland diese grundlegende Logik internationaler Politik nie wirklich gelernt zu haben. Anlass ist die amerikanisch-israelische Iran-Intervention. Während in Washington und Jerusalem strategische Entscheidungen getroffen werden, herrscht in Deutschland vor allem eines: analytische Ratlosigkeit. Von Rot bis Blau fehlt eine klare außenpolitische Position. Die Vereinigten Staaten sind mit ihrem Aufstieg zur Weltmacht in eine Rolle hineingewachsen, die ihnen ursprünglich fremd war. Die einer Macht mit globaler Verantwortung. Vor dem Zweiten Weltkrieg war Amerika trotz seiner wirtschaftlichen Stärke außenpolitisch im Kern eine regionale Macht geblieben. Seitdem lassen sich in der amerikanischen Außenpolitik 2 Leitlinien erkennen: die Wahrung nationaler Interessen und zugleich die Übernahme von Verantwortung für eine internationale Ordnung. Der Kalte Krieg machte diese Doppelrolle besonders sichtbar. Er war nicht nur ein ideologischer Systemkonflikt, sondern in der politischen Praxis vor allem der Versuch, jene Staaten zu schützen, die sich der Expansion des sowjetischen Machtbereichs entziehen wollten. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion endete weder die Geschichte noch die Konfliktneigung der Weltpolitik. Neue Bedrohungen traten an die Stelle. Einer der folgenreichsten war der Islamismus, dessen Zentrum seit der Revolution von 1979 im Iran entstanden ist, der bis heute eine zentrale Rolle bei der Finanzierung und Organisation des islamistischen Terrors spielt. Zugleich zeigte sich eine typisch amerikanische Tendenz, internationale Konflikte nicht nur machtpolitisch, sondern auch aus einem Verantwortungsgefühl herauslösen zu wollen. Viele Interventionen waren von der Erwartung geprägt, autoritäre Systeme durch Nation-Building in demokratische Ordnungen transformieren zu können. Die Anschläge des 11. September 2001 jedoch markierten hier eine Zäsur. Sie machten deutlich, dass islamistischer Terrorismus eine nur destruktive Kraft ist, die sich nicht durch institutionelle Reformprogramme entschärfen lässt. Die Lehre daraus? Militärische Interventionen können Regime stürzen, aber keine stabile politische Ordnung errichten. Das müssen letztlich die betroffenen Gesellschaften selbst bewirken. Das Spannungsverhältnis zwischen nationalen Interessen und internationaler Verantwortung wurde immer sichtbarer. Genau dieses Spannungsverhältnis ist dagegen der deutschen Außenpolitik weitgehend fremd geblieben. Die Bundesrepublik war im Kalten Krieg ein zurückhaltender NATO-Verbündeter. Ihre Rolle bestand vor allem darin, wirtschaftliche Stärke in politische Loyalität zu übersetzen. Dabei musste die alte Bundesrepublik selten eigene strategische Positionen entwickeln. Gerade deshalb lernte die deutsche Politik nie, nationale Interessen und internationale Verantwortung selbst abzuwägen. Sie bewegte sich im Schutzraum einer Ordnung, die von anderen Mächten gestaltet wurde. Auch nach dem Ende des Kalten Krieges änderte sich daran erstaunlich wenig. Statt eigenständige außenpolitische Maximen zu entwickeln, entwickelte sich im Inneren ein politischer Stil, der internationale Konflikte zunehmend moralisch kommentierte. So entstand eine eigentümliche Mischung aus Anti-Amerikanismus und moralistischer Belehrungspolitik. Während andere Staaten reale strategische Konflikte austrugen, erhob die deutsche Politik häufig den Zeigefinger, ohne deutsche Interessen klar zu formulieren. Moralische Positionen versprachen Zustimmung im Inland, strategische Überlegungen unterblieben weitestgehend. Eine historische Ausnahme verdient allerdings Erwähnung. Die Politik um Helmut Kohl verband bei der deutschen Wiedervereinigung nationale Interessen und internationale Verantwortung in bemerkenswerter Weise. Gerade deshalb fällt das strukturelle Defizit heute umso deutlicher auf. Im Ukraine-Krieg etwa übernahm Deutschland weitgehend die Kriegsziele der ukrainischen Regierung, ohne zugleich zu definieren, welche eigenen Interessen berührt sind und welche Verantwortung es selbst für die Stabilität Europas trägt. Während die Vereinigten Staaten mit ihrer Iran-Intervention erneut Entscheidungen treffen, in denen sich nationales Interesse und globale Verantwortung riskant verschränken, reagiert deutsche Politik vor allem mit Kommentaren ohne klare strategische Analyse. Die deutsche Politik ist deshalb nicht nur strategisch schwach. Ihr eigentliches Problem ist ein anderes. Sie ist in einem bemerkenswerten Maße verantwortungslos geworden. Wer nie lernen musste, Interessen und Verantwortung miteinander auszubalancieren, der kann am Ende beides verlieren, die eigenen Interessen ebenso wie die Verantwortung gegenüber der Welt. Und für das eigene Publikum zieht man sich dann auf die dümmliche Selbstverständlichkeit zurück. Frieden sei besser als Krieg.
Das war der Kommentar des Tages von Tobias Gall. Liebe Hörer, kommen Ihnen diese Parolen bekannt vor? Weg mit den Sonderschulen, wir nehmen alle mit, alle Kinder sollen gemeinsam lernen. Ja, so klingt das große Versprechen der Inklusion, aber was als Fortschritt gefeiert wurde, gerät zunehmend in die Kritik. Wir haben überforderte Lehrer, frustrierte Eltern und Kinder, die weder gewinnen noch das lernen, was sie eigentlich könnten. Und jetzt sind wir beim Programmtipp am Ende der Sendung. Darum geht es nämlich im Dreiländereck heute. Wir blicken nach Deutschland, die Schweiz, aber auch nach Österreich, wie es zu diesem Thema an den Schulen und in der Gesellschaft aussieht. Das Dreiländereck hören Sie um 8 Uhr, 14 Uhr und 21 Uhr, jeweils kurz nach den Kontrafunk-Nachrichten. Ich bin Gernot Donowski, danke für Ihr Interesse für heute. Tschüss, machen Sie es gut und bis bald.